bei sichtbaren, spürbaren Verunreinigungen der Hand wird man sich eher die Hände waschen. Und wenn ich merke, ich spüre nichts an der Hand, ich sehe auch keine Verunreinigung, dann wird man in der Regel eher die Händedesinfektion bevorzugen.
Bakterien, bestimmte Viren haben so die Eigenschaft, wenn sie ausgehustet, ausgespuckt werden, dass sie dann über Stunden in der Luft schweben können und in einem geschlossenen Raum dann Infektionen verursachen können bei einer anderen Person, die empfänglich ist, zum Beispiel das Feuchtblattern-Virus.
Das Sprechzimmer G1.3. Sie hören den Podcast aus dem Universitätsklinikum St. Pölten mit Oliver Lois-Kandl und Peter Riedl-Lenk.
Wir begrüßen dann immer nicht, also ich tue das dann
hast
immer.
Hast du die Aufnahme gestartet?
Ja. Sehr gut. Start dann immer die Aufnahme, dass wir so ein bisschen so smooth eingleiten ins Gespräch und begrüße da die beiden, die sozusagen dann die Schneidearbeit erledigen, und da merkt man eigentlich, in was für ein Zeitalter wir angekommen sind, nicht? Weil früher waren die Schnitter, glaube ich, die das Korn geschnitten haben. Mittlerweile schneidet man Podcasts und Filme. Also die Zeiten haben sie.
Da hast du, glaube ich, Cutter und nicht Schnitter, Oliver.
beim Korn oder beim.
Aber du verwendest nicht so gerne Anglizismen, was ich sehr schätze an dir.
Ja, ja, ja.
Nur weiter so.
Nur weiter so. Genau. Wir hätte ich gesagt, starten aber jetzt, nachdem wir die Schnitter begrüßt haben. Und zwar mit einem Begriff, den ich aus dem Tennis kenne, allerdings auch nur sehr am Rande, nämlich das gemischte Doppel. Wir haben heute ein gemischtes Doppel zu Gast. Peter, du bist ja ein Meister im Vorstellen der Gäste, und darum würde ich gleich sozusagen zu dir überleiten und unsere Gäste vorstellen lassen, beziehungsweise natürlich auch die Begrüßung von dir machen lassen.
Ja, herzlichen Dank, Oliver, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir haben heute wieder zwei großartige Gäste, und ich bin ja Wachauer, bei uns sagt man nicht gemischtes Doppel, sondern gemischter Satz. Also vorwiegend beim Heiring, gell, Leo. Wir haben heute bei uns Frau Primaria, Clinical Associate Professorin, Doktorin Barbara Ströbele vom Klinischen Institut für Hygiene und Mikrobiologie und den diplomierten Gesundheits- und Krankenpfleger Leo Kahner in Pension, aber du bist ja noch immer Pfleger. Leo, schön, dass du da bist. Hygienefachkraft vom Universitätsklinikum Krems, oder muss man fast sagen, ehemalige Hygienefachkraft.
Oder
ist mir das, ein Leben lang? Emeritierte Hygienefachkraft vom Universitätsklinikum Krems. Schön, dass du bei uns da bist, Leo. Herzlich willkommen.
Danke.
Danke
für die Einladung.
Ja.
Ich habe gesagt, wir steigen gleich wirklich volley ins Thema ein, und zwar mit dem grundsätzlichen.
Du bleibst halt beim Tennis. Du steigst volley ein.
Ja, genau. Okay. Und mit unserem grundsätzlichen Thema. Und das grundsätzliche Thema ist der Tag der Händehygiene. Also wir sind unmittelbar in der Nähe des Tags der Händehygiene. Und ich beginne vielleicht gleich unhöflich mit dem Leo Kahner. Leo, wann ist der Tag der Händehygiene und was bedeutet das?
Ja, also meines Wissens, der Tag der Händehygiene am 5. Mai wird seit 2009 begonnen. Dort wurde der erste Mal, glaube ich, von der WHO begründet, soweit ich mich erinnern kann. Und ist aus unserer Sicht ein wichtiger Tag, auf den man auf jeden Fall jedes Jahr hinweisen sollte. Es finden dazu auch jedes Jahr in praktisch jedem Klinikum Veranstaltungen statt, die sich also rund um die Händehygiene bewegen. Und dem Personal dann immer wieder zeigen sollen, wie wichtig diese Einzelmaßnahme ist.
Und ich glaube nicht, der 5.5. bedeutet da nicht die fünf Finger an jeder Hand, nicht, weil sozusagen über diese Händedesinfektion auch sehr viel an nosokomialen Infektionen, also Infektionen, die in einer Krankenanstalt beispielsweise auftreten, vermieden werden kann. Und auch sonst ist eine super Sache zur Infektionsvermeidung, was mich gleich zu unserem zweiten Gast bringt, nämlich zu Frau Primaria Ströbele. Frau Primaria, wieso haben wir euch beide eingeladen? Beziehungsweise was ist das verbindende Element zwischen Leo Kahner und Ihnen?
Ja, wir arbeiten in der Krankenhaushygiene in Teams. Das ist ganz, ganz wichtig. Also Pflege und Ärzte ergänzen sich aufgrund ihrer unterschiedlichen Ausbildungen und Blickwinkel. Das geht nicht alleine, würde ich sagen. Also wir müssen zusammenarbeiten. Wir haben einerseits die pflegerischen Maßnahmen, die wir betrachten, aber natürlich dann auch die infektiologischen Gesichtspunkte, die dann von Ärzteseite kommen, die wir beachten müssen, die im Krankenhaus eine Rolle spielen, also eben Vermeidung von krankenhausassoziierten Infektionen, das heißt Infektionen, die zum Zeitpunkt der Aufnahme ins Krankenhaus noch nicht da waren und auch noch nicht im Begriff waren zu entstehen, also man sagt nicht in der Inkubationszeit waren, und da sprechen wir von einem Zeitfenster von 48 Stunden. Wenn danach eine Infektion auftritt, dann schaut man natürlich immer nach, hat die der Patient womöglich im Krankenhaus erworben, und das passiert dann auch in Kooperation mit den Hygienefachkräften. Wir schauen uns das an, gehen vor Ort und besprechen, was da so die Ursache gewesen sein könnte und was wir weiter tun.
Jetzt habt ihr beide jeweils einen unterschiedlichen Grundberuf, also der Leo, diplomierter Gesundheits- und Krankenpfleger, Sie, Frau Primaria Ströbele, Medizinerin. Was qualifiziert dann Leo die diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegekraft, um in der Hygiene tätig zu werden? Was ist deine Superkraft oder dein spezielles Merkmal gewesen in deiner beruflichen Praxis?
Also mein Zugang zur Hygienefachkraft war ein, soll man sagen, relativ einfacher, nachdem ja Hygiene so alltäglich und immer gebraucht wird, bei jedem Handgriff ist Hygiene nicht wegzudenken. Und die Hygiene war auch immer schon ein Steckenpferd von mir, auch bevor ich in der Hygiene tätig war schon. Und die Voraussetzungen sind einfach nur unter Anführungszeichen, dass man eine diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegekraft ist und dann einige Jahre Praxis hat und dann mit einer Zusatzausbildung, so wie eben für Intensiv und Anästhesie oder Dialyse gibt es ebenfalls solche Sonderausbildungen, kann man dann Hygienefachkraft werden. Ja. Und diesen Weg habe ich halt eingeschlagen.
Und Frau Primaria Ströbele, Hygiene und Mikrobiologie, das wird dann wahrscheinlich nicht mit einer Hygienefachkraftausbildung erledigt sein.
Ja, Hygiene und Mikrobiologie ist eine sehr, sehr spannende Kombination. Es kommt auch noch dann die Therapie dazu. Also wir arbeiten präventiv. Der Ansatz der Krankenhaushygiene ist ja ein präventiver Ansatz. Sehr spannend, eben Infektionen vermeiden. Mikrobiologie heißt Diagnostik. Also ich weise den Krankheitserreger nach, und im Endeffekt beschäftigen wir uns auch mit Therapien, mit Antibiotikaresistenzen und so weiter. Also unser Ansatz als Mediziner ist dann, wir schauen uns die Krankheitserreger an, wir schauen uns Übertragungswege an, wir beschäftigen uns mit Inkubationszeiten, um dann eben wiederum richtige Hygienemaßnahmen ableiten zu können. Und das ist einfach ein sehr spannendes Dreieck, in dem wir uns da bewegen, was großen Spaß macht.
Ich höre in meinem privaten Umfeld, Peter, und du wahrscheinlich auch, immer wieder die so Aussagen wie, der hat einen Keim. Der ist deshalb im Krankenhaus, weil er einen Keim hat, oder, und das kommt auch immer wieder vor, weil er sich einen Keim erworben hat. Und das fürchterlich Gruseligste ist, wenn jemand einen Krankenhauskeim erworben hat. Nicht? Also das ist dann überhaupt sozusagen das Furchtbarste. Frau Primaria, was wird denn grundsätzlich jetzt unter dem Begriff, der hat einen Keim, verstanden? Oder gibt's da sozusagen einen Keim, den man identifizieren kann, oder ist das vielleicht ein bisschen komplizierter?
Es ist auf jeden Fall komplizierter. Ich glaube, das, wovor sich alle fürchten, sind multiresistente Erreger. Also wir sagen nicht Keime, wir sagen Bakterien. Davor fürchten wir uns alle. Vielleicht hat man schon gehört vom MRSA, der geistert ein bisschen herum. Also da gibt's schon Bakterien, die können's. Wir müssen unterscheiden. Also wir sind ja per se nicht steril. Wir sind besiedelt von unterschiedlichsten Mikroorganismen. Das müssen jetzt nicht nur Bakterien sein. Auch Viren, auch Pilze, also wir sprechen vom Mikrobiom des Körpers. Und es kann dann eben passieren, dass im Krankenhaus aufgrund einfach der Gegebenheiten, Maßnahmen, Operationen, Harnkatheter, periphere Venenkatheter und so weiter. Einfach dieses physiologische Gleichgewicht unseres Mikrobioms, unserer Besiedelungsflora ein bisschen durcheinander kommt oder durchbrochen wird. Also das, wenn man sich vorstellt, man hat einen Venenkatheter, man sticht durch die Haut, dann kann es passieren, dass physiologische Hautflora entlang dieses Kunststoffkatheters einfach einwandert und eine Infektion verursachen kann. Das muss jetzt kein Hygienemangel sein, sondern das ist einfach etwas, das kommt durch diesen Fremd- oder wird durch den Fremdkörper begünstigt. Das ist einfach Durchbrechen dieser physiologischen Hautbarriere, wie wir es eben beim Harnkatheter oder beim Venenkatheter sehen. Auf der anderen Seite ist es so, dass aufgrund von Therapien, von antimikrobiellen Therapien, die ja notwendig sind, in gewissen Fällen es dazu kommt, dass der Erreger, den ich ursächlich bekämpfe, also den ich behandle, verschwindet. Aber andere Erreger, die jetzt resistent sind gegen dieses Antibiotikum, dadurch sich vermehren können. Also quasi die Empfindlichen verschwinden und die Böseren bleiben über. Und das können dann eben solche sogenannten multiresistenten Erreger sein. Und wenn man das Ganze dann weiterdenkt, ist es so, dass wir dann unterscheiden müssen, ob ein Patient einfach Träger eines solchen multiresistenten Erregers ist. Das ist jetzt noch weiter kein Problem. Oder ob er eine Infektion erleidet durch diesen Erreger. Und da wird es dann oft doch ein bisschen tricky in der Therapie. Und dann komme ich wieder zurück zur Krankenhaushygiene. Es ist natürlich ganz wichtig, dass wir die Übertragung von Patienten A auf den Patienten B vermeiden. Also wir müssen Maßnahmen setzen und da sind wir also ganz aktiv, um zu vermeiden, dass dieser womöglich multiresistente Erreger vom Patienten, der womöglich nur damit besiedelt ist und in einem guten Gleichgewicht lebt, womöglich übertragen wird auf seinen Nachbarpatienten, der da sensibel drauf ist und womöglich eine Infektion erleiden kann. Und dahin gehen auch sehr, sehr viele unserer Maßnahmen, die wir setzen.
Leo, was sind das für Maßnahmen, die verhindern, dass zu einer Übertragung kommt?
Also ich glaube, bevor wir noch zu den Maßnahmen kommen, eine Ergänzung noch zu dem, was die Frau Professor jetzt gesagt hat. Das mit den Keimen und Keimträgern im Spital, wir haben ja vorhin auch von nosokomialen Infektionen gesprochen, also die im Krankenhaus unter Anführungszeichen erworben werden. Vielen Menschen, von Patienten ist dann nicht klar, dass es hier nicht immer um einen Hygienefehler handelt, warum man jetzt so einen Keim mit sich trägt oder daran erkrankt, sondern das sind durchaus Nebenwirkungen oder Kollateralschäden, die da passieren können. Denn, wie gesagt, jeder von uns ist primär Keimträger. Einen klassischen Krankenhauskeim in dem Sinn gibt's eigentlich nicht, weil jeder Keim kann draußen und drinnen genauso gefährlich werden. Und das ist auch nicht immer mit einem fehlerhaften Verhalten verbunden. Also in der Regel kann man durchaus sagen, so im Schnitt sind 70% dieser nosokomialen Infektionen nicht durch Fehler entstanden, sondern einfach durch die Behandlungsmethode an sich und durch die Risiken, die halt jede Behandlungsmethode mit sich bringt. Wenn man irgendwo hineinsticht, besteht das Risiko, dass man eine Infektion bekommt. Ja. Und ein geringerer Teil von ca. 30% ist eben auch mit Hygienemaßnahmen zu reduzieren. Und dazu gehört auf jeden Fall die Händedesinfektion. Die ist sicher mit Abstand eine der wichtigsten und sinnvollsten und auch am einfachsten durchzuführenden Maßnahmen, um solche Übertragungen von A nach B zu reduzieren. Ich sage jetzt bewusst immer reduzieren, weil das Wort verhindern ist schon fast überzogen, weil ich kann nur Risiko minimieren. Hygiene ist auch Risikomanagement. Ja. Also wir versuchen, das Risiko zu minimieren mit unseren Hygienemaßnahmen, die auch vom Personal dann durchgeführt werden sollten. Nur alles ist damit nicht zu verhindern und zu reduzieren. Manches passiert eben. Ja.
Und wie schaut jetzt so eine Übertragung aus? Nicht? Weil ich sage jetzt einmal nicht, wenn ich so an Krankenhauskeime denke, nicht, und das Fachwissen, das in der Bevölkerung da existiert zum Teil, dann ist jetzt ein bisschen abstrakt, nicht, wie komme ich denn zu so einem Krankenhauskeim oder wie komme ich, um vom Begriff her vielleicht ein bisschen akkurater zu sein, zu einem mehrfach resistenten Mikroorganismus? Bitte, Frau Professor, gern.
Ja, es gibt verschiedene Übertragungswege, die so die klassischen sind, häufig die Kontaktübertragung. Da sind wir wieder beim Thema Tag der Händehygiene. Also unsere Hände sind ein tolles Übertragungsmedium. Wir greifen einfach irgendwo hin. Es ist uns gar nicht bewusst, was da alles sitzen kann. Also unsere Umgebung ist nicht keimfrei. Aber wenn ich dann mit meiner Hand irgendwo anders hingreife, eine Wunde angreife oder mich selbst angreife, mir an die Nase greife oder ja, kann ich diesen Erreger wunderbar an einen Ort bringen, wo er nicht hingehört und wo er dann eine Infektion verursachen kann. Das ist so der eine Weg, die Kontaktübertragung. Dann ein anderer Übertragungsweg, den wir alle kennen, wäre so das Aerosol, das Husten, das Niesen. Ja, es hustet mich jemand an, der eine Verkühlung hat. Und ich habe schon ein sehr hohes Risiko, mir diese, in dem Fall sind es doch in den meisten Fällen Viren, einzuhandeln und hier auch eine Infektion zu erleiden. Und ja, dann gibt's noch einen Übertragungsweg durch Teilchen, die so in der Luft schweben. Also bestimmte Bakterien, bestimmte Viren haben so die Eigenschaft, wenn sie ausgehustet, ausgespuckt werden, dass sie dann über Stunden in der Luft schweben können und in einem geschlossenen Raum dann Infektionen verursachen können bei einer anderen Person, die empfänglich ist. Zum Beispiel das Feuchtblattern-Virus hat so diese Eigenschaft, das kennen vielleicht viele, oder auch das Masern-Virus. Deshalb sind diese Viren eben so besonders ansteckend. Ja, und dann natürlich hat jetzt im Krankenhaus eine untergeordnete Bedeutung, aber zum Beispiel Übertragung durch Gelsen, durch Stechmücken. Wir kennen alle FSME oder Borrelien. Ja, also die Möglichkeit, dass ein Vektor einfach einen Krankheitserreger durch einen Stich überträgt. So, das sind so die wichtigsten Möglichkeiten. Aber im Krankenhaus ist es in den meisten Fällen der Kontakt und das Aerosol, das, was wir steuern können durch unsere Maßnahmen, soweit es möglich ist. Ja.
Und ergänzend dazu, bestimmte Erreger haben halt leider die Eigenschaft, diese Resistenzeigenschaften auch untereinander weiterzugeben, also von einem Erreger auf den anderen. Und diese Eigenschaft ist natürlich jetzt dann mit Hygienemaßnahmen so gut wie gar nichts zu behandeln. Das ist etwas, wo man also hygienisch nicht viel machen kann. Antibiotika, die man manchmal nehmen muss, um eben nicht an einer Infektion zu sterben, haben halt auch als Nebenwirkung dann, manchmal bleiben halt dann resistente Erreger übrig, die eben dann sozusagen hier nicht behandelt werden können und dann halt weitergetragen werden. Was aber nicht heißt, dass ein Mensch, der als Träger eines multiresistenten Erregers ist, auch sofort und unbedingt daran erkranken oder sogar daran sterben muss, sondern diese multiresistenten Erreger sind zwar in der Regel resistent gegen die meisten Antibiotika, aber sie sind deswegen jetzt nicht unbedingt per se gefährlicher, infektiöser oder virulenter. Ja? Also ich kann das jahrelang spazieren tragen und muss nie eine Infektion damit bekommen.
Dieser Podcast wird unterstützt von der Niederösterreichischen Landesgesundheitsagentur. Sie suchen einen wohnortnahen Job mit zahlreichen Benefits? Im Karrierecenter unter karriere.noe-lga.at finden Sie alle offenen Stellen der NÖ-Kliniken und Pflegezentren. Werden Sie Teil des Teams? Jetzt reinklicken, Job auswählen und bewerben unter karriere.noe-lga.at.
Ich möchte nur mal auf diese Händehygiene eingehen. Ja, also wenn ich euch anschaue, ihr tragt keine Uhr, ihr tragt keinen Ring, ihr tragt keinen Schmuck. Ich denke mir mal, das ist die Grundvoraussetzung, um eine sorgfältige Händedesinfektion durchzuführen. Und wir Professionisten im Gesundheitswesen, wir lernen das in unserer Ausbildung. Die Hygiene schult uns ja immer wieder. Ihr schult ja alle neuen Mitarbeiterinnen, die bei uns anfangen. Das Hygieneteam schult jeden noch einmal, was diese Händehygiene betrifft. Was ist wichtig für Mann und Frau, die draußen nicht in einem Gesundheitsberuf sind, die zu uns ins Klinikum kommen, können die zu einer Risikominimierung beitragen? Und ist es empfohlen, ein Händedesinfektionsmittel auch im privaten Setting mitzuführen. Ich weiß, der Oliver macht das immer. Wir waren doch schon mal in Zug gefahren gemeinsam und du hast immer dein kleines Händedesinfektionsmittelflaschel einstecken und
also verwendest. Oliver hat sich ja beim Raufahren mitnehmen.
Beim Raufahren weiß ich es nicht, aber beim Zugfahren definitiv. Ja. Was empfiehlt die Hygiene?
Also grundsätzlich gibt es natürlich auch im privaten Bereich Bereiche und Situationen, wo eine zum Beispiel Händedesinfektion durchaus sinnvoll ist. Wenn im gleichen Haushalt zu Hause sehr immunabwehrgeschwächte, kranke Personen wohnen, dann würde ich auch dort im privaten Bereich bestimmte Hygienemaßnahmen durchaus empfehlen und auch durchführen, um eben das Risiko zu minimieren. Mhm. Wir haben es in der Covid-Zeit ja deutlich gesehen, zum Teil auch übertrieben gesehen, wohin das führen kann. Aber das soll jetzt nicht in Panik ausarten und dann jeder sich nur mehr von Kopf bis Fuß desinfizieren oder gleich ein Ganzkörperkondom tragen. Ja. Das wäre natürlich überzogen. Aber ich glaube, mit Hausverstand wichtige Maßnahmen, die man eh schon kennt von der Kindheit an. Ja. Dinge, Obst zu waschen, bevor man es in die Hand nimmt und bevor man es isst. Ja. Das sind Dinge, die sind auf jeden Fall gescheit. Die sollte man auch beibehalten. Und auch das Händewaschen hat durchaus seinen Stellenwert, vor allem im privaten Bereich. Im Klinikbereich würde ich in den meisten Situationen die Händedesinfektion bevorzugen, weil sie einfach einfacher und praktisch überall durchführbar ist. Weil eine Flasche Händedesinfektionsmittel kann man überall mit hinnehmen, an Seifenspender und ein Waschbecken eher nicht. Und das Händewaschen ist sicher auch nicht so effektiv wie die Händedesinfektion, was die Keimzahlreduktion anbelangt. Und auch deutlich schlechter für die Haut als die Händedesinfektion. Das ist auch immer so ein Vorurteil, das immer noch durch die Gegend geistert, dass eben die Händedesinfektion mit alkoholischen Produkten schlecht für die Haut sein soll. Das ist definitiv nicht so, sondern es ist genau das Gegenteil der Fall. Das häufige Waschen mit Wasser und Seife ist ja deutlich schlechter für die Hautbeschaffenheit. Das muss aber wirklich erst in die Köpfe auch aller Beteiligten hinein, ja, dass das eben nicht so ist.
Also im Krankenhaus selbst, wir Professionisten, wir verwenden eine Hautschutzcreme, wir desinfizieren uns die Hände und nach dem Dienst verwenden wir eine Hautpflegecreme, damit unsere Hände nicht rissig werden. Wir haben ja keine künstlichen Nägel zum Beispiel. Ne?
Also für die Ich zeige meine Hände sofort her.
Mir wäre nur interessant, diese Begriffsabgrenzung. Nicht? Wir haben jetzt von Reinigung oder von Händewaschen gesprochen, wir haben von Desinfektion gesprochen und das wird ja relativ breit verwendet. Nicht? Desinfektion sagt im Grunde jedem was, wobei ich mir nicht ganz sicher bin, ob jeder quasi die Definition von Desinfektion kennt, beziehungsweise haben wir dann noch eine Sonderstufe, nämlich die Sterilisation. Frau Professor, können Sie vielleicht aufklären, was jetzt der Unterschied zwischen gereinigt, desinfiziert und sterilisiert ist?
Ja, gereinigt heißt einfach, meine Hände sind sauber. Das Händewaschen führt ja auch zu einer Keimreduktion an den Händen. Also das ist definitiv erwiesen. Desinfektion würde bedeuten, wir entfernen Mikroorganismen von belebten Oberflächen. Also es sollten dann soweit möglich keine Mikroorganismen, Bakterien und Viren mehr auf unseren Händen sein. Und Sterilisation ist dann noch eine Stufe höher. Die ist nur bei Instrumenten durchführbar. Also da ist dann wirklich jede Form von Mikroorganismen verschwunden. Es gibt nämlich Mikroorganismen, oder die wir nicht durch die Desinfektion beseitigen können. Ich spreche davon, Clostridien ist der Fachbegriff, aber jeder kennt vielleicht Tetanus oder den Gasbrand. Also einfach Bakterien, die in der Umwelt stark verbreitet sind, die unter anaeroben, also sauerstofffreien Milieu gut wachsen können. Und unter Sauerstoffzufuhr sich abkapseln und sogenannte Sporen bilden. Und diese Sporen sind durch Desinfektionsmittel nicht zu beseitigen. Und der Hintergrund der Sterilisation ist einfach auch, diese Sporen zu erwischen. Also da ist dann definitiv alles weg. Sprich, chirurgisches Instrumentarium, das sterilisiert ist, ist frei von jeglichen Mikroorganismen. Aber wenn wir kein Desinfektionsmittel zur Verfügung haben, zu Hause sind und so weiter, ist das Händewaschen eine sehr effektive Maßnahme, um jetzt wirklich Bakterien zu reduzieren, und das passt schon gut. Und es gibt eine Situation im Krankenhaus, nämlich der Antibiotika-assoziierte Durchfall. Ist eine bestimmte Art von Clostridien, die das verursachen. Und genau da spielt das Händewaschen eine besondere Rolle. Also das sagen wir dann auch immer unseren Kollegen, bitte, wenn der Patient das hat, dann bitte auch auf jeden Fall nach der Händedesinfektion die Hände waschen, um diese Sporen abzuspülen, sage ich mal.
Ich würde sogar noch mit einem plakativen Beispiel ergänzen, beziehungsweise wann ist Händewaschen sinnvoll oder wann ist das Händedesinfektion zu bevorzugen. Bei sichtbaren, spürbaren Verunreinigungen der Hand wird man sich eher die Hände waschen. Und wenn ich merke, ich spüre nichts an der Hand, ich sehe auch keine Verunreinigung, dann wird man in der Regel eher die Händedesinfektion bevorzugen.
Gibt es da Momente, wo ich sozusagen die Kombination durchführen soll?
Die vorhin schon gesagte Anwendung bei Clostridien, ja.
Das heißt also bei Clostridium difficile, glaube ich, genau, dann der Fachbegriff für diesen Mikroorganismus, wasche ich zuerst die Hände.
Wir desinfizieren zuerst
also und dann waschen wir. Also wir desinfizieren und waschen es dann, dass wir sozusagen Sporen abspülen.
Wichtig ist ja genau diese Reihenfolge, die aber in der Praxis dann manchmal verwechselt wird. Ich meine, gefühlsmäßig will man sich eher zuerst die Hände waschen und dann desinfizieren. Der Nachteil dabei ist aber, wenn ich mir vorher die Hände wasche, verunreinige ich einmal das gesamte Waschbecken mit allen Keimen, die ich auf der Hand habe. Also nicht nur diesen Clostridioides, sondern auch anderen Begleiterregern. Und dann habe ich eine deutlich höhere Restfeuchtigkeit auf der Haut und diese würde mir dann den nachfolgenden Alkohol noch weiter verdünnen. Deswegen ist es praktikabel und gescheit, dass ich vorher die Hände zu desinfizieren. Dann töte ich einmal alles ab, was mit Alkohol zum Erledigen ist. Die Sporen bleiben übrig und die wasche ich dann runter.
Jetzt haben wir wieder was gelernt.
Was ist der Sinn des heutigen Treffens?
Nummer eins, wir sind aber sehr bakterienlastig und die Frau Professor hat zuerst einen Begriff eingeführt, der sie Viren nennt. Und es gibt wahrscheinlich nur eine ganze Menge anderer Krankheitserreger, was kreucht und fleucht. Oder was kreucht und fleucht vielleicht nicht, nicht, weil ich weiß ja gar nicht, bewegen sie Viren, bewegen sie Bakterien, man weiß es nicht genau. Was gibt es an Krankheitserregern jetzt im weitesten Sinn, Frau Professor? Was detektieren Sie als Hygienikerin und Mikrobiologin in einer Krankenanstalt?
Ja, ganz wesentlich am Herzen liegen mir auch die Pilze, Pilzinfektionen. Die wir detektieren. Es gibt unterschiedliche Arten von Pilzen, aber wenn wir jetzt dran denken, also wir haben jetzt gerade selbst eine Baustelle in unserem Krankenhaus, also überall, wo gebaut wird und wo es staubt, können sich Schimmelpilzsporen können da gut wohnen und auch da müssen wir im Krankenhaus eben vorbeugende Maßnahmen treffen, um eben Patienten möglichst von diesem Staub fernzuhalten. Also Pilze sind ein großes Thema und dann natürlich Parasiten, also Würmer und Protozoen, also Einzähler. Das gehört dann auch zu dem Portfolio, aber das ist im Regelfall nicht etwas, was man sich im Krankenhaus einfängt, sondern vielleicht von einer Reise mitbringt.
Urlaubszeit,
genau.
Am besten ist zu Hause bleiben, liebe Zuhörer. Genau, fortfahren, man kann nur was Schlechtes mit heimbringen.
Genau. Das ist klimaschonend, ist auch nicht, wenn man jetzt nicht in die Tropen fliegt. Aber das ist ein spannendes Thema, weil ja alljährlich eigentlich dann sozusagen verschiedene Mückenarten beispielsweise in Schwächer detektiert werden und dann die Frage auftritt, nicht bringt die Klimaveränderung jetzt, dass diese Mückenarten bei uns heimisch werden. Und da wird dann so ein bisschen im Subtext irgendwie impliziert, ja, jetzt wird dann bald die Malaria kommen. Ist es denn zu befürchten?
Naja. Als Mitbringsel, ja. Aus dem Urlaub, ja. Also es gibt zum Beispiel, fällt mir gerade einen interessanten Fall, das ist schon einige Jahrzehnte, glaube ich, alt. Da ist in der Nähe des Münchner Flughafens ein Landwirt an Malaria erkrankt. Also der schwer erkrankt, hat Fieber gekriegt, musste ins Spital. Und die haben dort wochenlang nicht gewusst, was der hat, weil der hat gesagt, ich bin nicht fort gewesen. Ich war immer zu Hause, bin nur mit meinem Traktor neben der Landebahn hier auf und abgefahren und meine Felder bewirtschaftet. Ja. Bis man herausgefunden hat, der hat Malaria. Und die Ursache, die einzige mögliche, die es dann gab oder die man auch dann vermutet hat, die Malaria übertragenen Fliegen sind einfach mit dem Flugzeug als blinde Passagiere eingereist. Die Tür ging auf, die CC-Fliegen schwärmen aus und da war halt dann zufällig der Landwirt zur falschen Zeit am falschen Ort und hat sich dort die Malaria eingefangen. Also auch das ist theoretisch möglich, aber natürlich ein extremes Ausnahmebeispiel. Ja, also der Rest ist sicher mitgebracht, aber es wird sicher mehr bei uns und viele reisen einfach als blinde Passagiere mit ein, ohne Visum und ohne Einreisegenehmigung. Ja.
Na, was es schon gegeben hat, zum Beispiel West-Nil-Virus, wird bei uns doch ab und zu nachgewiesen. Also das ist sicherlich auch eine Folge der Klimaerwärmung, der Mücken, die bei uns zunehmend heimisch werden. Malaria autochthon erworben hatten wir noch nicht, Gott sei Dank. Also so schlimm ist es noch nicht.
Sie sprechen jetzt da diese Nachweismöglichkeit an. Nicht? Bei Bakterien kann ich mir das vorstellen, nicht? Weil das, oder bei Pilzen kann ich mir das auch vorstellen. Also Pilze anzüchten, das mache ich gelegentlich in meinem Brotladel.
Nicht? Ja, Champignonspilze.
Ja, also Champignon eher nicht, aber so Schimmelpilze, nicht? Das kommt oft vor. Vor allem das Toastbrot ist da ein hervorragendes Aufzuchtmedium. Aber wie geht man in der Mikrobiologie vor, um diese verschiedenen Arten von Krankheitserregern nachzuweisen?
Naja, Sie haben schon angesprochen, Bakterien und Pilze können wir gut auf Kulturplatten anzüchten. Das funktioniert im Regelfall problemlos. Viren, da wird es schon ein bisschen schwieriger. Viren können sich selbstständig nicht vermehren. Also Bakterien und Pilze können das schon. Viren brauchen immer, wir sagen, eine Wirtszelle dazu. Also der braucht einfach eine Zelle, um diese Strukturen heranzuziehen, um sich selbst zu vermehren. Das heißt, im normalen Routine-Labor müsste man Zellkulturen anlegen. Das funktioniert nicht. Das geht in den Speziallaboren. Im Regelfall ist es so, dass wir die PCR, also molekularbiologische Untersuchungen einsetzen, die jetzt spätestens seit Corona einen großen Aufschwung genommen haben und gibt eine Vielzahl davon. Also das ist eigentlich eine sehr gute Nachweismethode, so ich an das Material komme, wo das Virus auch wirklich sitzt. Das muss man auch immer bedenken beim Erregernachweis. Ich brauche Material, wo ich diesen Erreger auch finden kann. Und eine andere Möglichkeit wäre Antikörperdiagnostik. Also wir sprechen hier von indirektem Erregernachweis. Das heißt, wir schauen einfach, hat der Körper auf die Infektion mit diesem Virus reagiert, hat er Antikörper gebildet. Das ist die zweite Möglichkeit. Und die dritte natürlich die Königsklasse, die Zellkultur, aber die ist dann wirklich speziellen Zentren vorbehalten. Das machen wir im Routinelabor nicht. Spannend, muss ich sagen, ist wirklich die Bakterienkultur und die Pilzkultur. Also wir lieben es sehr, weil wir auch sehen können, was wir finden. Also wir schauen die Kolonien an, vor allem Pilze sind wunderschön. Also wenn man Pilze im Mikroskop betrachtet, Schimmelpilze, ich sage immer, es schaut aus wie eine Fototapete, so schön. Und versuche immer, die Studenten dafür zu begeistern. Im Regelfall sind sie auch dafür zu begeistern, weil Schimmelpilze schauen aus wie Blumen, wie Pinsel. Also das ist sehr, sehr eindrucksvoll.
Jetzt habe ich diese Mikroorganismen auf meinen Händen, Leo. Also Bakterien, Pilze, womöglich Viren. Was passiert jetzt bei der Händedesinfektion?
Also
und womit mache ich
vor allem? Also bei einer korrekten Händedesinfektion, die in der Regel mit alkoholischen Produkten durchgeführt wird, wird man eine große Anzahl, nämlich über 99,9%, also wir reden davon mehr als 5 Lockstufen, entsprechend eliminieren und abtöten. Da es sich, wie gesagt, hier um Lebewesen handelt, kann man auch hier von Abtöten sprechen. Das heißt, jeder, der eine korrekte Händedesinfektion durchgeführt hat, muss mit der Gewissheit leben, jetzt Millionen von Bakterienleichen auf den Händen spazieren zu tragen. Ja. Das soll einen aber nicht jetzt abschrecken, es nicht zu tun, sondern gerade jetzt anlässlich des Tags der Händehygiene muss man wieder darauf hinweisen, es nicht nur an diesem Tag zu tun, sondern wirklich auch die restlichen Tage des Jahres Händedesinfektion durchzuführen. Und zwar immer dann, wenn es notwendig ist. Es gibt genügend Situationen und Momente, wo das gemacht werden soll. In der Regel wird es ja viel zu selten gemacht. Also die Compliance, sprich die Umsetzungsrate, speziell der Händedesinfektion, liegt bei knapp 50% im Schnitt. Das heißt, du kannst davon ausgehen, jede zweite erforderliche Händedesinfektion wird in der Praxis leider nicht gemacht. Also da ist noch viel Luft nach oben und Verbesserungspotenzial. Ein zu viel an Händedesinfektion gibt es eigentlich nicht. Man kann es zwar falsch machen oder nicht korrekt machen, aber ich glaube, auch eine falsch oder nicht ganz korrekt durchgeführte Händedesinfektion ist immer noch besser, als gar keine Händedesinfektion zu machen. Aber natürlich sollte das beschrieben sein, das so gut und korrekt wie möglich zu machen. Und wie vorhin schon angesprochen, Schmuck an den Händen ist hier ein Hindernis. Deswegen sollte man das auf jeden Fall nicht tragen. Es gibt auch meines Wissens, weil die Frage immer kommt, naja, sind nicht Eheringe zum Beispiel eine Ausnahme? Warum darf man die nicht tragen? Ja. Es gibt keine Ausnahmen, denn ich kenne auch kein Bakterium, das vor einem Ehering zurückschrecken würde, ja, sondern Schmuck ist Schmuck. Und der ist halt besiedelt oder schwer desinfizierbar. Und damit wird auch Schmuck, egal welchen Ursprungs es ist, zum Übertragungsgegenstand, und den sollte man eben nicht tragen. Es gibt auch überhaupt keinen Grund, Schmuck zu tragen. Das hat man auch noch niemand beantworten können, warum eigentlich eine Armbanduhr oder einen Ehering tragen möchte oder muss. Es ändert nichts an der Situation. Der Schmuck wird auch nicht schöner, wenn man ihn trägt während der Arbeitszeit. Es hat nur Nachteile und keinen einzigen Vorteil. Aber trotzdem ist es immer ein sehr emotionales Thema. Schmuck an den Händen, da kann man heftigst diskutieren. Ja.
Also ich sage immer, man nimmt sich ja die Dinge dann auch mit nach Hause, nicht? Also es ist ja nicht nur so, dass wir Patienten schützen, sondern wir nehmen uns ja dann die Mikroorganismen, wenn wir uns die Hände nicht richtig desinfizieren können, mit nach Hause. Da ist auch dann die Frage, will ich das oder lege ich nicht doch lieber den Ring ab und die Uhr?
Ich glaube, dass das ein guter Hinweis auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer ist. Im Krankenhaus ist kein Indikator, ob jemand einen Ehering trägt, ob er tatsächlich verheiratet ist, zumindest wenn er sich korrekt verhält. Nicht? Dann sollte es nicht sein.
Und was die Uhren betrifft, es sind ja diese Fitnessuhren gerade recht. Hätte jetzt schon der mal Tracker, gesagt, ja, diese Tracker. Und ich weiß es von unserer Herzchirurgie-Bettenstation, da hat die Steffi, hallo Steffi, eingeführt, dass ihre Kollegen das am Bein tragen quasi. Also auch die Möglichkeit gibt es, dass du das dann am Bein tragst. Mhm. Es gibt für alle diese Uhren-Bandeln, die das ermöglichen. Also
wird beim Ehering nicht funktionieren.
Ja, beim Ehering.
Und hat die großen Zehe. Dann kennt
man es immer ein Häuschen.
Genau. Okay. Leo, du hast zuerst was angesprochen, was ich auch interessant finde, nämlich den richtigen Zeitpunkt. Du sagst, es gibt kaum eine Möglichkeit, dass man sich zu viel die Hände desinfiziert, aber es gibt wahrscheinlich auch korrekte Momente, wann ich mir die Hände desinfizieren soll.
Ja, es gibt diese 5 Momente der Händedesinfektion, die sind schnell aufgezählt. Also vor aseptischen Tätigkeiten, vor Patientenkontakt, nach Patientenkontakt, ja. Oder nachdem er sich die Hände halt kontaminiert hat am Patienten oder an der Patientenumgebung, sollte man sich auf jeden Fall immer die Hände desinfizieren. Und unter diesen 5 Momenten kann man auch jede Tätigkeit, die man am Patienten macht, irgendwo einteilen. Also es gibt da nichts, wo ich sage, das passt dort nicht dazu. Ja. Also ein zu viel gibt es eigentlich nicht wirklich. Ja.
Es ist dann auch so, nicht, dass bei dieser oder nach dieser erfolgten Händedesinfektion, nicht, da hört man oft nicht, naja, ich habe ja nicht dauernd Zeit, dass ich mir die Hände desinfiziere. Und es dauert zu lang, nicht, weil es dauert, glaube ich, 30 Sekunden, nicht, wenn man sich korrekt die Hände desinfiziert. Man soll da die komplette Haut an den Händen und an den Handgelenken erreichen. Was entgegnet da die Krankenhaushygiene, wenn es um den Faktor Zeit geht? Was ist da was ist euer Argument?
Also das Argument kommt natürlich sehr häufig. Ich habe keine Zeit, um noch Händehygiene durchzuführen. Und da wird immer vorgerechnet, wenn ich mir 100 Mal am Tag die Hände desinfiziere, 100 Mal 30 Sekunden, die Zeit habe ich nicht. In der Regel ist es aber so, dass man in der Praxis sicher 80% dieser Händedesinfektionen gar keine zusätzliche Zeit benötigt, sondern man kann und soll das einfach in seinen Berufsablauf einbauen. Das heißt, wenn ich von A nach B gehe oder wenn ich vor dem Patienten stehe und den Patienten jetzt darüber aufkläre oder informiere, was ich mit ihm machen möchte, mobilisieren, waschen, was auch immer, In dieser Zeit mache ich gleichzeitig die Händedesinfektion, dann ist es in der Regel keine zusätzliche Zeit, sondern die Zeit ist einfach integriert in den normalen Tagesablauf. Also ein bisschen Multitasking geht schon, zwei Dinge gleichzeitig, also Händedesinfektion und gleichzeitig etwas anderes sagen oder erklären, das ist sicher machbar. Und dann ist dieser Faktor Zeit, das relativiert sich dann. Es gibt natürlich einige wenige Händedesinfektionen, die kann ich nicht zusätzlich machen. Also wenn ich zum Beispiel jetzt Spritzen aufziehen möchte, Medikamenten herrichten, dann muss ich mir vorher die Hände desinfizieren und in der Zeit kann ich jetzt nichts anderes mehr tun. Ja. Da muss ich eben Hände desinfizieren, warten und dann das Medikament vorbereiten. Aber das sind eher die Ausnahmen. Der Großteil der Händedesinfektionen ist zeitlich einbaubar.
Wir haben auch sehr viele Desinfektionsmittel später im Krankenhaus montiert. Also ich glaube, da gibt's so viel, man muss nicht auf die Suche gehen, sondern die sind eigentlich immer griffbereit.
Auch für alle Besucher und Angehörigen schon, wenn man das Klinik betritt und wieder rausgeht, es steht direkt einer beim Eingang. Es macht Sinn, die zu benutzen.
Genau.
Absolut.
Jetzt am Tag der Händehygiene, jetzt sind ja die Hände, stehen halt im Vordergrund bei unserer Diskussion. Jetzt gibt's neben der Händedesinfektion auch noch Handschuhe aus verschiedenen Materialien, also nitriliger Latex ist da sehr gängig. Erspart das Tragen eines Handschuhs, weil das sehe ich beispielsweise immer wieder mal bei den verschiedenen Lebensmittelmärkten, erspart mir das Tragen von Handschuhen die Händedesinfektion?
Nein.
Nein, absolut nicht.
Kurze Antwort
von mir. Da sind wir uns einig.
Nein, Rufzeichen, ja.
Nein,
absolut. Das, gerade das von dir angesprochene Handschuhtragen im Lebensmittelhandel ist eigentlich völlig aus der Bahn gelaufen. Denn das war nie ein Gebot oder nie eine Vorgabe, sondern man hat sich einfach dann daran gewöhnt, Handschuhe dort anzuziehen und damit auch wieder alles zu machen. Nämlich zuerst das Fleisch anzugreifen, dann das Brot anzugreifen. Und dann vielleicht sogar noch das Geld zu kassieren in einem kleinen Geschäft. Ja. Also lauter Dinge, die man nicht tun soll. Es muss, glaube ich, jedem klar sein, ich kann mit Handschuhen alles genauso übertragen wie mit den bloßen Händen. Da ist überhaupt kein Unterschied. Den Bakterien ist es völlig egal, ob sie auf der Hand haften oder auf dem Handschuh. Das ist nur ein Mittel zum Zweck, aber das ist kein Produkt, um irgendetwas zu verhindern, sondern es muss richtig gehandhabt und richtig getragen werden. Dann ist es richtig eingesetzt, ja.
Wenn man sich mit dem Handschuh, mit der behandschuhten Hand dann ins Gesicht greift, dann
hat man was falsch gemacht.
Genau. Aber Handschuhe im Krankenhaus sind in der Tat ein großes Thema. Jetzt auch in Zeiten, wo wir uns mit Nachhaltigkeit zunehmend beschäftigen, ist es uns ein großes Anliegen zu kommunizieren, wann macht das Tragen eines Handschuhs denn wirklich Sinn? Und das sind ganz bestimmte Tätigkeiten, einfach wenn ich mit Verschmutzungen zu rechnen habe. Aber ansonsten ist die Händedesinfektion einfach das Mittel oder die Methode, die einzusetzen ist.
Und das Handschuhtragen hat ja nicht nur einen hygienischen Hintergrund oder Aspekt, sondern es ist ja auch aus arbeitsschutzrechtlichen Gründen oft sinnvoll, Handschuhe zu tragen, die gar nichts mit der Hygiene zu tun haben. Ja.
Wie immer, bitte.
Haben wir viel gelernt, Oliver?
Wie wissen immer haben wir viel
den
gelernt.
Unterschied zwischen Reinigung, Desinfektion und Sterilisation und die wir wissen, und das ist eigentlich wie immer, wie schnell die Zeit vergeht.
Genau, die Zeit vergeht unheimlich schnell. Wir limitieren uns immer selbst auf unter einer Stunde. Ich glaube, ich wäre immer ein bisschen weiter. Irgendwann in den nächsten Jahren wäre ich dann so unter 3 Stunden. Wir haben das Thema Hygiene natürlich nur angerissen, also sowohl pflegerisch als auch ärztlich gibt's vieles, vieles mehr zu sagen zum Thema Hygiene und natürlich zum Thema Mikrobiologie. Nichtsdestotrotz beenden wir unsere Podcasts immer mit der Frage nach einem Appell. Normalerweise würde ich sagen, Ladies first. Und auch in dem Fall würde ich auch sagen, Frau Professor Ströbele, was wäre denn ein Appell der Hygienikerin und Mikrobiologin zum an die Zuhörerinnenschaft, an unsere interessierten Zuhörer.
Da fällt mir ganz spontan und aus dem Bauch heraus ein, bitte besuchen Sie Ihre Angehörigen nur, wenn sie gesund sind. Nicht krank ins Krankenhaus kommen, weil Sie Ihre Angehörigen gefährden und auch Mitpatienten gefährden. Das wäre mir, glaube ich, ein sehr großes Anliegen.
Mhm. Vielen Dank, Leo.
Ja, ich kann mich in dem Fall jetzt nur wiederholen und noch einmal auf die Händehygiene hinweisen. Sie ist sicher mit Abstand die wichtigste und sinnvollste Maßnahme. Und diese Händedesinfektion kann nicht oft genug durchgeführt werden. Auch dann zum Beispiel, wenn Sie kranke Angehörige besuchen, haben Sie hier sicher auch etwas Gutes getan. Aber speziell im Klinikalltag ist es eine nicht wegzudenkende Maßnahme. Und deswegen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie an einem Spender vorbeikommen, dann desinfizieren Sie sich die Pfoten. Es ist nie zu spät und es ist nie zu viel.
Ich glaube, mit dem können wir es bewenden lassen. Vielen Dank, Leo. Vielen Dank, Frau Professor Ströbele. Vielen Dank, Peter Redl-Lenk.
Ja, lieber Louis Karl, fein war es mit dir. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war wieder ein Podcast aus dem Universitätsklinikum St. Pölten, aus dem Besprechungsraum G1.3. Herzlichen Dank für Ihre Nachrichten unter unserer E-Mail-Adresse podcast@stpoelten.lknoe.at.
Und was ich schon immer mal sagen wollte, scheren und liken Sie uns, was immer das bedeuten mag.
Genauso machen wir es.
Das hört sich fast unanständig aus.
Genau. Dankeschön.
Danke. Fein war's.
Danke. Danke auch.